Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel. Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich, und er zog mit ihnen allein sich in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen: Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Lukas berichtet uns hier und beschreibt, wie der Herr Jesus durch die Apostel den Hunger der Menschen stillt. Und das hat eine kleine Vorgeschichte im Lukas-Evangelium, die hier aufgenommen wird und sozusagen abgeschlossen. Vorher hat nämlich der Herr die 12 ausgesandt, seine Jünger beauftragt und bevollmächtigt, und er hat sie als seine Boten losgeschickt, dass sie in Israel umherziehen, predigen vom Reich Gottes, Kranke heilen, böse Geister austreiben und so weiter und den Menschen so helfen, wie der Herr Jesus selbst den Leuten hilft, die hilfsbedürftig sind. Mit anderen Worten, mit dem Fachausdruck gesagt, er hat die 12 zu seinen Aposteln gemacht, zu seinen bevollmächtigten Sendboten, zu seinen offiziellen Botschaftern in dieser Welt. Das ist ein Amt, das es seit Tagen des Alten Testaments in Israel gibt. Das gibt es bis heute, dass man jemandem eine Vollmacht erteilen kann. Und wenn einer Vollmacht hat für den anderen und die ist nicht irgendwie von vornherein eingeschränkt, und das ist immer schwierig mit Bevollmächtigungen, also wenn man eine uneingeschränkte Vollmacht hat, dann kann man frei verfügen, als wäre man der andere. Meistens steht in diesen Papieren ein kleiner Vermerk für die Beziehung zwischen Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten, dass nämlich diese Vollmacht nicht gegen den Vollmachtgeber gebraucht werden soll. Das ist aber keine rechtliche Einschränkung, sondern nur eine Erläuterung für den, der die Vollmacht kriegt. Der Herr Jesus sagt das viel einfacher. Er sagt den Aposteln: Wer euch hört, der hört mich. Ganz schlicht und prägnant. Die 12 waren ausgesandt, nun kommen sie zurück. Und sie berichten und erzählen, was passiert ist, was sie erlebt haben. Und aus dem nüchternen Bericht, den Lukas von dieser Begegnung, von dieser Rückkehr gibt, kann man raushören, wie überrascht die Jünger sind über das, was durch sie offensichtlich der Herr Jesus, offensichtlich Gott ausgerichtet hat. Davon waren sie von vornherein vielleicht nicht so ganz überzeugt, aber sie haben es erlebt. Und nun nimmt Jesus sie zu sich, zieht sich mit ihnen zurück. Lukas sagt, mit ihnen allein. Das heißt, es geht um eine geordnete Reflexion hinterher und um Erholung. Jesus sieht, was nötig ist für die Leute, die er gesendet hat. Und er sorgt dafür, dass sie das kriegen. Es geht aber schief in dieser Geschichte. Die Menge kommt dazwischen. Das sind Leute, die Jesus dringend brauchen. Die es brauchen, dass er zu ihnen vom Reich Gottes redet und dass ihnen darin das Gottesreich ganz nahe kommt. Die seine Hilfe brauchen als Herr und Heiland der Menschen. Die dessen bedürftig sind, dass sie geheilt und heil werden. Und Jesus schickt diese Leute nicht weg. Dürfen wir vermuten, er bringt das nicht übers Herz, die Heilungsbedürftigen wegzuschicken und zu sagen, Moment, jetzt passt es gerade schlecht, meine Jünger brauchen jetzt meine Gegenwart dringender. Sondern er lässt die Leute zu sich, spricht vom Reich Gottes und macht gesund. Und nun merkt man, dass die Jünger wirklich Vollmacht haben vom Herrn Christus. Sie werden ihrem Apostelamt gerecht, indem sie nämlich ganz genau merken, was da passiert. Einen kühlen Kopf behalten und die Übersicht über den ganzen Vorgang. Es ist ja beim Gottesdienst ganz wichtig, dass jemand gelegentlich mal auf die Uhr schaut, ob alles zeitlich noch im Rahmen ist. Ja, ich kann noch ein paar Minuten reden, das ist gut. Ob es noch stimmt oder ob man die Zeit verpasst, die gesetzt ist. Oder Herr Jesus schaut nicht auf die Uhr. Das hören wir hier und an vielen Stellen. Aber die Jünger merken und melden, es fehlt was. Es wird nämlich langsam Abend. Lukas sagt sehr schön, der Tag fing an, sich zu neigen. Das heißt, im Sommer, da kann man noch mehrere Stunden draußen sitzen, aber es ist nötig, dass die Menschen nicht nur geistlich versorgt werden, nicht nur Heil und Heilung erfahren, sondern die brauchen jetzt ganz handfest auch was zu essen. Hat jemand ein Frühstücksbrot mitgebracht zum Gottesdienst? Keiner? Doch, ja, das ist gut. Aber die anderen nicht, das war leichtsinnig, liebe Schwestern und Brüder. Die Jünger merken, jetzt ist es nötig, dass die Mannschaft verpflegt wird, dass die Leute was zu essen kriegen. Und da nichts organisiert ist, auch die Jünger haben nicht vorgesorgt. Sie haben nicht vorher eingekauft. Deshalb haben sie auch einen Lösungsvorschlag und empfehlen, lieber Herr Jesus, auf dich hören sie, sag du ihnen doch, dass sie nun gehen sollen. Geht im Frieden des Herrn und unter dem Segen des himmlischen Vaters in die Nachbarschaft, besorgt euch was zu essen, besorgt euch Quartier für die Nacht und morgen wollen wir weitersehen. So stellen sich die Jünger das vor. Wunderbar. Sie haben eine Lösung entwickelt und schlagen das vor. Und der Herr Jesus widerspricht ihnen nicht, sondern er nimmt ihre Problemanalyse auf. Aber er entwickelt eine andere Lösung und sagt den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Ups. Wie viele Leute sind es? 5000 Mann. Wie viele Einkaufswagen braucht man, um 5000 Leute satt zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Letzten Samstag waren es irgendwie so ungefähr 20 und der Einkaufswagen war schon ganz gut malerisch gefüllt, oder? Also 20 ist der wievielte Teil von 500? Ich kann das nicht ausrechnen. Es ist unglaublich viel. Unglaublich viel. Und die Jünger müssten erschrecken und zurückweichen. Aber sie bleiben zunächst mal ganz nüchtern und bleiben dabei, als der Herr Jesus ihnen sagt, gebt ihr ihnen zu essen und überschlagen und kalkulieren oberflächlich und sehen, was sie haben. sagen, wir haben zwar nicht nichts, aber wir haben nahezu nichts. 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir selber in die benachbarten Orte gehen und einkaufen gehen? Wie reagiert der Bäcker nebenan, wenn man da hingeht und sagt, ich hätte gerne 100 Brötchen? Was ja völlig unzulänglich wäre. Aber wer mal richtig derb angepflaumt werden möchte, der gehe in einen Bäckerladen und bitte ohne Bestellung um diese Anzahl von Gebäckstücken. Und wer es ganz satt braucht, der macht das nicht in Stuttgart, sondern in Berlin. Die können schimpfen. Und da weiß man auch nicht mehr, was man dagegen sagen soll, denn die haben ja recht. Jetzt braucht man aber für 5000 Mann nicht 100 Brötchen. Auch nicht 1000. Sondern von der Sorte, wie wir sie haben, mindestens 10.000. Völlig aussichtslos. Sollen wir einkaufen gehen? Abgesehen davon, dass wir das Geld auch nicht hätten. Der Evangelist Johannes erzählt die Geschichte ja mit ganz geringfügig anderen Schwerpunkten. Und da hat einer über den Daumen gepeilt, wie viel das kostet. 200 Silbergroschen. Mehr als ein halbes Jahresgehalt. Das hat keiner so flüssig im Geldbeutel, auch die Jünger nicht. Also eigentlich leider aussichtslos. Der Herr Jesus bleibt trotzdem bei seinem Auftrag. Und er hat offensichtlich eine ganz andere Blickweise auf das, was die Jünger können und haben. Aber damit das gut geht, gibt er ihnen ganz einfache Anweisungen. Das macht der Herr Jesus gerne. Und sagt, jetzt lasst die sich mal aufteilen in Gruppen zu je 50. Schon wird es übersichtlicher. Und die Jünger müssen natürlich wissen, wenn sie diese Anweisung weitergeben und den Leuten sagen, jetzt lagert euch in Gruppen zu je 50, dann lassen sich die Menschen nieder und dann sind sie vorm Abendessen nicht mehr zu bewegen, wegzugehen. Sondern die rechnen dann damit, wer das Kommando übernimmt, der versorgt sie. Also ein nicht unerhebliches Risiko für die 12, aber sie machen es. Auf Jesu Befehl geben sie diese Anweisung weiter. Und dann nimmt der Herr Jesus, was die Jünger haben, diese 5 Brote. Da wären die 12 eigentlich nicht satt davon. Er nimmt es und spricht ein Gebet. Was würde ich beten in der Situation? Anstelle des Herrn Jesus jetzt. Ich glaube, ich würde irgendwas sagen im Sinne von, lieber himmlischer Vater, du siehst, wie viele hungrige Gäste da sind und wie wenig wir haben. Du siehst, was uns fehlt. Du siehst, wie dringend wir ein Wunder brauchen. Lieber Vater im Himmel, was sollen wir nur tun? Und dann würde ich wahrscheinlich den Kopf verhüllen und die Bitte gar nicht auszusprechen wagen, dass das reichen möchte. Nun steht aber der Herr Jesus da. Und der sieht diese 5 Brote und sieht nicht den eklatanten Mangel. Er sieht nicht, dass seinen Jüngern alles fehlt. Er sieht nicht unsere menschliche Unfähigkeit, auch nur einigermaßen zurechtzukommen. Sondern er sieht, wie der himmlische Vater uns unser tägliches Brot gibt. Alles, was zum Leben notwendig ist und noch darüber hinaus. Er sieht in diesen 5 Broten, in dieser geringen Versorgung seiner Jünger, den Reichtum der Gaben des Schöpfers. Und das kann allerdings nur der Herr Jesus so sehen. Und deshalb bittet er nicht aus dem Gefühl, wir kommen zu kurz, sondern er dankt für das, was da ist. Und dann bricht er und gibt es den Jüngern, damit die verteilen. Das sind ja nun die, die er eingesetzt hat, als seine Boten, als seine Apostel. Und deshalb wird die Menge versorgt aus der Hand Jesu durch die Hände der 12, der Apostel, die es weitergeben. Und am Ende sind alle satt. Und das merkt man erst daran, dass ein paar Reste bleiben. Und zwar nicht nur das letzte Stück auf der Platte, das dann keiner mehr zu nehmen traut, sondern das reichlich übrig bleibt. 12 Körbe Reste. Da setzt beim modernen Menschen der Verstand aus, wie von einer geringen Sache mehr übrig bleiben kann, als anfangs da gewesen ist. Jesus sorgt dafür, dass aus seiner Hand durch die Hände der Apostel die Menschen versorgt werden. Das Wunder kann ich leider nicht erklären. Genauso wenig, wie ich manche anderen Wunder erklären kann. Vor 60 Jahren stand an diesem Platz keine Kirche. Es war aber eine kleine Gemeinde da, mit sehr begrenzten Mitteln, mit ganz schwachen Voraussetzungen, muss man sagen. Gemeinde aus Leuten, die irgendwie den Krieg gerade überstanden hatten, zum Teil geflohen waren aus ihrer Heimat und mühsam anfingen, hier neu zurechtzukommen. Immerhin gab es einen Dienstwagen für den Pfarrer, damals schon. Das heißt, die Kirche hat damals schon Wert darauf gelegt, dass einer unterwegs war, und zwar fleißig unterwegs in der ganzen Umgebung, der zu den Menschen ging und mit ihnen redete über das Reich Gottes, über die Wirklichkeit Jesu Christi in dieser Welt. Und der Kollege war offensichtlich nicht aufs Maul gefallen, sondern er war imstande, mit einer Krankenschwester aus den Vereinigten Staaten so segensreich zu verhandeln während einer Autofahrt, dass es danach Geld gab für das Grundstück hier, aber nicht für die Kirche. Und da hätte man dann also die nächsten 60 Jahre drauf zelten können. Vielleicht ein bisschen aufräumen, einen schönen Garten pflanzen, das wäre erschwinglich gewesen damals. Stattdessen haben die Christen was ganz anderes gemacht. Haben sich irgendwie zusammengerottet, wir wissen nicht wie. Ich glaube, auch die Anwesenden, die es damals miterlebt haben, sind einigermaßen fassungslos angesichts dessen, was geschehen ist. Es hat funktioniert. Der Herr Christus hat offensichtlich an dieser Stelle seinem Namen Wohnung verschaffen wollen und uns einen Raum, in dem wir zusammenkommen können, um seine Gegenwart zu feiern, von seinem Reich zu hören, seine Hilfe und seinen Trost zu empfangen für unser Leben. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, anstelle des damaligen Pfarrers. Es ist schon Wahnsinn. Aber es ist die Perspektive, die Gott auf unsere Möglichkeiten hat, die sich da durchgesetzt hat. Es ist ein Wunder. Und solche Wunder geschehen immer mal wieder in der Christenheit, wo wir auf Jesu Wort hören, die kleinen Schritte gehen, die er uns zu gehen heißt. Und im Vertrauen auf ihn Dinge anfangen, die rechnerisch nicht vernünftig sind. Die 12 damals hätten dem Herrn Jesus ein klares Nein sagen müssen. Nach aller Überlegung und Erwägung. Aber sie haben sich erwiesen als die Menschen, die der Herr Christus sendet. Und haben miterlebt, wie wunderbar er durch seine Boten wirkt. Und das tut er bis heute. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche ist uns anvertraut. Der Herr Jesus äußert sich durch uns in unsere Welt. Die Kirche ist uns anvertraut, aber Gott sei Dank lebt sie nicht von unserer persönlichen Kraft. Dann wäre das eine armselige Angelegenheit. Sondern sie lebt durch das, was der Herr Christus an uns getan hat und noch tun will. Und was er durch uns ausrichten möchte. Und Jesus sieht unsere Möglichkeiten offensichtlich anders, als wir uns selber sehen. Wer bin ich denn, wenn ich mich vor den Spiegel stelle? Kommt auf die Tageszeit an. Am frühen Morgen möchte ich manchmal sagen, ich weiß zwar nicht genau, wie du heißt, aber ich rasiere dich jetzt trotzdem. Wenn ich etwas genauer Zeit habe und ein bisschen wacher bin, dann sehe ich einen übergewichtigen Menschen, der noch 20 Jahre hat bis zum Eintritt ins Rentenalter. Oder so. Wenn das ein geistlicher Spiegel ist, dann sehe ich einen Sünder, der dringend angewiesen ist auf die Gnade und Vergebung Gottes. Wir können das ja fortspinnen. Wir können das für uns selber überlegen. Was können denn wir? Manchmal frage ich mich das. In irgendwelchen Situationen, mit denen ich schlecht zurechtkomme oder schlecht zurechtgekommen bin. Was kann denn ich? Der Herr Jesus sieht uns anders. Er sieht uns als Menschen mit Begabungen und Möglichkeiten. Er sieht uns als Menschen mit geistlicher Begabung. Er sieht uns als Sünder, die wir waren, und als Heilige, denen er Sünde und Schuld abgenommen hat. Und er sieht uns als die Zeugen und Boten, die er genau in dieser Welt braucht. Es gibt mittlerweile beim Verkaufen von modischen Kleidungsstücken eine kleine Schwierigkeit, die ergibt sich aus der Figur der meistens jungen Damen, aber gelegentlich auch jungen Herren, die fotografiert werden, um Werbung zu machen für eben diese Kleidungsstücke. Die haben meistens die Kleidungsgröße, wenn es das überhaupt als Konfektionsgröße gibt, von XXXX, XXS. Also mit anderen Worten, auf den Fotos sehe ich überhaupt nicht, wie dieses Hemd und diese Hose bei mir aussehen würde, denn ich habe eine andere Konfektionsgröße. Ich stelle mich nachher mal im Profil, damit alle das sehen können. Einige Leute haben inzwischen angefangen, Fotos zu machen mit ganz normalen Menschen. Das wirkt sympathischer. Dann hat man eine Vorstellung, wie das realistisch ist und kauft nicht irgendein modisch geschnittenes Ding, in dem man dann aussieht wie eine Currywurst, kurz vorm, naja, ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir in der Kirche nicht auf Reklamefiguren setzen, nicht darauf setzen, dass die Leute uns sehen und sagen, so wunderbar geht es den Christen alle Tage und alle Wege, sondern wenn meine Nachbarn bei genauerem Betrachten merken, der hat ungefähr die gleichen Schwierigkeiten in der Welt wie ich auch, dann sind manche Menschen leichter bereit, mir abzukaufen, wie ich mit diesen Schwierigkeiten fertig werden will. Dann wird der Heiland umso glaubwürdiger. Man könnte es zugespitzt sagen, eine Gemeinde, die sich mich als Pfarrer leisten kann, die muss auf der sicheren Seite sein. Der muss es gut gehen. Die muss den richtigen Herrn und Heiland haben, damit sowas geht. Damit Sünder miteinander geheiligt sein können durch Jesus Christus. Das ist dann wohl das Konzept, das den richtigen Herrn und Heiland hat. Jesus sieht unsere Möglichkeiten anders als wir selbst. Er sieht uns als die geeigneten Zeugen und Boten in dieser Welt. Und die einzelnen Aufgaben sind fast simpel. Das Ergebnis insgesamt ist ein Wunder. Das stelle ich immer wieder fest. Es sind kleine und kleinste Schritte, die von uns verlangt werden, die wir tun, manchmal freiwillig, manchmal genötigt. Es sind oft Kleinigkeiten, durch die der Herr Christus wirkt. Wenn ich einen Besuch mache und das Hausabendmahlsgerät mitbringe, das ist ja nichts Gewaltiges. Das ist ein kleiner Koffer. Da würde auch die Kamera reinpassen, aber stattdessen ist ein Kreuz drin und ein Becher und zwei Kerzen und ein paar Hostien und etwas Wein. Wenn wir ein Kind taufen, noch geringer, dann füllen wir ganz normales Wasser in dieses Taufbecken und gießen es dem Kind über den Kopf mit den Worten, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die einzelnen Schritte sehen ganz gering aus. was dabei geschieht, ist das Wunder, dass durch scheinbare Kleinigkeiten unser Heiland an uns und für uns tätig ist. Da ist Christus gegenwärtig, wo wir zu zweit oder zu dritt in seiner Gemeinschaft seinen Worten nachhören und nachsinnen und nachkommen. Christus bei uns und wir bei ihm. Das ist das Geheimnis und das Wunder der christlichen Kirche bis heute. Bis heute? Ich weiß nicht, wie das mit dieser Gemeinde hier weitergeht. Wir würden gerne noch ein bisschen anbauen, aber die nächsten 3 Quadratmeter Raum werden so furchtbar kompliziert und entsetzlich teuer werden, nach den Rechnungen dieser Welt. Wir haben gerade ein bisschen angebaut und ausgebaut. Das ging noch einigermaßen überraschend gut. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, liebe Schwestern und Brüder. Aber Christus bei uns, bis heute. Und das können wir, wie in dem Geburtstagslied zu Beginn, sagen, wenn er uns bis hierher gebracht hat, dann können wir zuversichtlich hoffen, dass er auch ferner weit hilft und bei uns bleibt. Bei jedem Einzelnen, solange unser Weg gilt. Und bei seiner Kirche, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.